Herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus. Wir begleiten dich mit nützlichen Tipps und Infos durch die Grundschule und wir helfen dir, gute Entscheidungen zum Wohle deines Kindes zu treffen. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich ein Thema, was viele Eltern sehr bewegt. Es geht darum, was tun, wenn das eigene Kind sich nicht behaupten kann, ja, wenn es sich still zurückzieht oder vielleicht sogar ausgegrenzt oder gemobbt wird? Und vor allem, wie können wir Kinder wirklich stärken, ohne gleichzeitig ihre Gewaltbereitschaft zu erhöhen? Genau darüber spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast, mit zwei Gästen. Es ist Jana und Daniel. Sie sind Gründer und Mitarbeiter von Stark auch ohne Muckis, einem Konzept, das schon tausenden Kindern, so habe ich jetzt gehört, geholfen hat, selbstbewusster mit Konflikten umzugehen und ihren eigenen Weg zu finden. Schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns aufs Gespräch und dann hoffen wir doch, dass wir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer tolle, ja, Impulse rausarbeiten können.
Ja, vielen Dank.
Da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe mir ein paar Videos von euch angeschaut. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich da sehr, sehr viele Parallelen sehe. Und ich habe als Lehrkraft sehr oft erlebt im Alltag, dass ein Kind auch auf dem Schulhof, dass sich Kinder gegenseitig beleidigen, ja, du bist dumm oder sonstige Beleidigungen und das oft, sehr oft zu Streit geführt hat. Also wir als Lehrkräfte haben oft nach der Pause immer das Problem, dass wir die Kinder beruhigen müssen, schauen, was war denn los und so weiter. Wie würdest du auf so eine Situation jetzt von außen drauf schauen?
Also erstmal ist es so, dass wir in dem Fall natürlich klar haben müssen, Menschen haben untereinander Konflikte. So, und die es wäre schön, wenn die ausgetragen werden würden ohne Schimpfworte, ohne Beleidigung, ohne Provokation, ohne Verunglimpfungen, ohne Überstülpung von irgendwelchen falschen Tatsachen. Aber die traurige Wahrheit ist, sowohl Kinder als auch Erwachsene handeln teilweise so. Das heißt, von außen betrachtet, wenn ich das jetzt mal recht unemotional beantworten darf, halte ich es für nicht schön, dass das passiert, aber leider für Alltag. Und die Frage ist, wie schaffen wir es? Das ist ja so ein bisschen auch die Idee hinter dem, was wir machen. Wie schaffen wir es, dass Konflikte ausgetragen werden dürfen, aber sie eine Form annehmen, die ertragbar ist und gleichzeitig auch zu Entwicklung führt, denn ich bin kein Feind des Konfliktes, sondern ich bin ein großer Freund des Konfliktes. Ich glaube nur, dass wir als vielleicht Gesamtgesellschaft, das betrifft natürlich nicht jeden einzelnen Menschen, aber viele Menschen in meiner Wahrnehmung, die Konfliktfähigkeit verlernt haben. Und dadurch kompensieren Kinder auf Schulhöfen genau das, über den Weg, den du gerade beschrieben hast. Wo sollen sie es aber auch herhaben, ne?
Würde bedeuten, dass Konfliktfähigkeit ist ein Thema, was stark mehr in die Familie gehört, aber auch in die Schule, ja. Seid ja auch an Schule präsent, aber auch in die Familie natürlich. Und da wird sich natürlich sofort für mich die Frage anschließen, wie können das die Eltern mit den Kindern zu Hause praktizieren? Aber bevor du diese Frage beantwortest, will ich noch ganz kurz wissen, wie seid ihr denn beide zu diesem Thema gekommen? Weil es ein sehr spannendes Thema. Habt ihr Kinder irgendwie den Kontakt dazu? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, unsere Wege haben sich irgendwann gekreuzt. Ich würde vielleicht einmal einsteigen, weil Stark auch ohne Muckis ist in der sozusagen Originalfassung von mir entwickelt worden. Ich bin Erzieher gewesen, habe in einer Kita gearbeitet, gleichzeitig war ich Kampfkunsttrainer und meine eigenen Minderwertigkeitskomplexe begleiteten mich aber durch meine ganze Jugend. Ich war erst Mobbingopfer, dann leider Mitläufer und somit ja auch Mittäter. Und die Kinder und Jugendlichen in meiner Kampfkunstschule, die ich damals betreut habe, fragten immer, was können wir denn machen, wenn es nur verbal ist? Weil das, was wir hier lernen, ist halt körperlich. Daraus habe ich dann ein Konzept entwickelt mit den Kindern in dieser Schule gemeinsam. Und die haben mir irgendwann zurückgemeldet, das funktioniert. Und das funktioniert halt aber auch teilweise nicht. Also Feldstudie sozusagen. Dann habe ich mich damit selbstständig gemacht im Jahr 2008, weil ich gemerkt habe, das, was ich da mit den Kindern entwickelt habe, das ist mir viel lieber, das möchte ich viel lieber in die Welt tragen als Kampfkunst. Und ja, fast forward, im Jahr 2018 haben wir angefangen, nach 10 Jahren Praxis Menschen als Multiplikatoren auszubilden in diesem Konzept. Jana hat dann auch diese Ausbildung damals bei uns absolviert, war zu der Zeit aber schon in München aktiv mit ihrer eigenen Firma, die sich aber auf den Sportbereich fokussiert hatte.
Und irgendwie witzigerweise genau das Gleiche gemacht hat, denn ich habe Kinder gestärkt, denn ich bin ein Kind der Bewegung. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass mir die Frage gestellt worden ist, Jana, warum bist du so resilient? Und ich konnte dann die Zusammenführung für mich finden, weil ich mich immer bewegt habe und auf jede Situation angemessen reagieren kann, weil mein Nervensystem und mein Nervenkostüm einfach anpassungsfähig ist. Und das habe ich gelernt dadurch, dass ich scheitern durfte, dass ich mich bewegen durfte, dass ich draußen gespielt habe, dass ich im Bereich Sport und Spiel einfach so mein Thema gefunden habe. Und als ich dann in dem Bereich der Kinderwelt Einblick genießen durfte, wie das gestaltet wird, gerade im frühkindlichen Bereich, da habe ich eine Lücke erkannt, dass wir den Kindern viel zu wenig Raum für Bewegung anbieten. Und Kinder sind unsere Bewegungskünstler da draußen, die wir haben, sind einfach Kinder. Und Kinder brauchen Bewegung und wir sind uns da, glaube ich, alle einig. Es ist unumstritten. Die Menschen sitzen zu viel, die Kinder sitzen zu viel. Wir sind zu viel im Erklären. Und da habe ich meinen Bereich gefunden und habe Kinder von klein auf an dann auch schon in der Krippe angefangen, also auf das Leben vorzubereiten, indem ich ihnen gezeigt habe, wo steckt denn die Stärke in dir? Wo fühlst du die denn? Wie fühlt es sich denn an, wenn man mutig steht, wenn man mal von jemandem so weggedrängelt wird und du bist aber stabil? Und da hat man sehr schnell gemerkt, wenn man das schon ganz früh bei den Kindern platziert, dann bauen wir nicht auf Sand, sondern dann schaffen wir ein Fundament für die Kinder.
Das ist eine coole Kombi, weil Kampfkunst und Stille und aus dem Gleichgewicht agieren und Bewegung, ja, kindliche Bewegung sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Resilienz zusammenhängen. Du hast es ja gesagt. Finde ich sehr spannend, werden wir sicher später, werde ich gerne noch aufgreifen in Bezug auf Bewegung und wie können wir da Kinder, wie können da mehr zu Bewegung motivieren? Das ist ja im Moment auch so ein bisschen, ja, ein Thema generell. Nochmal zurück zu dieser Konfliktbereitschaft oder ja, was wir vorhin angesprochen haben. Kannst du da vielleicht mal gleich oder könnt ihr da mal einsteigen und Eltern Tipps geben, wie man die Konfliktbereitschaft denn wirklich zu Hause stärken kann? Also was sind die Punkte, die Eltern da ja verwenden können oder die Impulse?
Ich würde so ein bisschen unsere Geschichte da vielleicht dann weiterführen, denn Jana hat ja gerade schon gesagt, sie kam noch aus dem Bewegungsbereich, wir selber sind dann allerdings ein Paar geworden. Ich hatte eine Frau zu der Zeit, Jana einen Partner, wir haben uns also getrennt, es gab also eine Trennung innerhalb der Familie. Ich hatte zwei Kinder zu der Zeit, Jana hatte zwei Kinder zu der Zeit. Daraus wurde dann ein Patchwork-Konstrukt. Im Rahmen dieses Patchwork-Konstrukts ist dann Folgendes noch passiert, damit man die Geschichte auch so ein bisschen pointiert rund bekommt. Unsere beiden Ex-Partner sind ungefähr 5 Monate, nachdem wir dann ein Paar waren, auch ein Paar geworden und zusammengekommen. Und diese 5 Monate dazwischen, weil viele Menschen sehen dann das Endergebnis und man hört dann gerne sowas wie, ja, die hatten ja halt Glück gehabt. Mhm. Und das ist halt inkorrekt. Das hat nicht viel mit Glück zu tun, sondern in dem ersten Moment der Trennung war ja noch überhaupt nicht klar, dass da eine neue Beziehung entsteht zwischen den beiden Ex-Partnern. Es gab den Konflikt zwischen zwei Parteien, es gab dann noch einen Konflikt zwischen nochmal weiteren Parteien, dann gab es den Konflikt zwischen Kindern, die ja irgendwie einen Bezugsperson verlieren. Und was macht man in diesen Momenten? Geht man in Hass, geht man in Verurteilungen? Oder entscheidet man sich trotz einer emotional herausfordernden Situation für Gespräche? Und ich glaube, Konfliktfähigkeit ist Entscheidungsfähigkeit. Wozu entscheide ich mich? Und ich glaube fest daran, dass wir Menschen die Wahl haben. Und das bedeutet nicht, dass wir alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen zu allen Themen haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Umfelden mit unterschiedlichen Prägungen. Das ist alles klar. Aber das entbehrt uns nicht von der, in meiner Wahrnehmung, Eigenverantwortung, Entscheidung treffen zu können. Und ich kann mich entscheiden, wie will ich in einer Familie mit einem Konflikt umgehen? Und das wäre mein erster Impuls für Familien, die Frage nach der Entscheidung zu treffen. Wie wollen wir uns entscheiden, mit Konflikten umzugehen? Wollen wir den Kindern sagen, alles ist gut? Dann kehren wir alles unter dem Teppich. Abends liegen die Kinder im Bettchen in der ersten Etage und in der Küche wird gestritten. Aber nicht auf eine Weise, wo man sagt, boah, wenn das die Kinder mitbekommen, haben die was fürs Leben gelernt. Sondern dann haben die einfach nur gelernt, wie man verurteilt und Menschen anschreit. Und das beginnt mit einer Entscheidung. Denn ich finde, das Ganze, wenn man darüber redet, gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften und was wir jetzt auch alles noch an den Tisch hier bringen könnten. Mhm. All diese, nennen wir es mal, Haltungen, Kommunikationsmethoden und vielleicht sogar Kommunikationstechniken, fallen ja nur dann, da sind wir wieder bei dem Wort von Jana, auf ein gutes Fundament, wenn wir die Entscheidung treffen, dass Konflikte etwas Wertvolles sind und dass es nicht Friede, Freude, Eierkuchen geben muss in der Familie, sondern natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber diese ausgestritten werden im positivsten Sinne.
Ja, ich würde sogar das Wort einmal vertiefen mit dem Potenzial. Denn ich sehe in jedem Konflikt auch immer ein Potenzial und Konfliktpotenziale auch zu erkennen, das braucht Ruhe. Und ich würde das in drei Schritten beschreiben. Wenn die Kinder sich streiten, das, was wir am Anfang hatten, es ist eine Schulhofsituation und der eine sagt, du bist blöd. Dann ist ja erstmal die Frage, ist jetzt da irgendjemand in Gefahr gerade? Also ist da jetzt wirklich was ganz, ganz, ganz Schlimmes los? Oder was machen die Kinder gerade? Suchen die Beziehungen, suchen die Kontakt? Also wo befinden die sich? Und mit dem ersten Schritt, das Ganze zu beobachten, es dann einzuordnen und mit den Kindern dann gemeinsam auch in einen Impulsvorschlag zu kommen oder in einen Lösungskompromiss zu gehen und auch das zu bearbeiten und auch zu verarbeiten, was da passiert ist, das schafft ja den Raum für Erleben und für Erfahrung. Ich mache also immer eine Erfahrung, wenn ich mich mal gestritten habe. Ich darf erleben, dass hier Erwachsene sind, die mich dadurch begleiten, dass mir hinterher klar wird, das hat sich für jemand anderes nicht gut angefühlt. Wir können es aber nicht einfach nur unter den Teppich kehren. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht nur sagen, Streit soll hier nicht stattfinden, Teppich hoch, Streit runter, ne, Teppich wieder drunter schmeißen und dann bleibt der Streit vergraben. Weil jeder Streit, jeder Konflikt, all das, was aufkommt, egal ob ich jetzt ganz klein bin oder ich bin ein erwachsener Mensch, hat versteckte Potenziale. Und die darf man finden, aus Ruhe und Sicherheit heraus.
Ja, da habt ihr jetzt ganz viele Punkte aufgemacht, ehrlich gesagt. Was mich da wirklich interessieren würde, ist, wenn ihr das so mit euren Kindern lebt, was für Eigenschaften oder was für Stärken entwickelt sich denn bei eurem Kind, tatsächlich bei euren Kindern?
Also starke Kinder sind auch ein, ich sag mal, Raum, der aufgeht, wo man selber dann für sich sagt, wir wollten es so, wir haben es zugelassen, die Kinder dürfen wachsen. Somit hast du plötzlich auch Menschen vor dir und wir haben 4 an der Zahl, die mittlerweile wirklich alle in einem Alter sind, dass sie diskussionsbereit sind, dass sie eine Meinung haben, dass sie sich mit einbeziehen möchten, wenn es um Themen geht. Und ich kann da sehr gut eine Geschichte zu meinem Sohn teilen. Der ist nämlich gerade genau in der Phase, dass er die Klassenstufe 2 nicht schafft. Die schulische Leistung reicht nicht aus und er sieht aber auch eine emotionale Verbindung in die Klassengemeinschaft. Er mag seine Klassenlehrerin und er stellt sich ganz doll die Frage, warum? Warum ist das so? Wenn sich Schule sowieso verändert und da unsere Kinder ja viel teilnehmen, ist er eben auch ein Mitglied dieser Sache und er möchte die Fragen beantwortet haben und da kann man für sich einmal drin erkennen, wo bezieht man Kinder heutzutage wirklich schon mit ein? Ist die Schule dementsprechend schon geöffnet, auch die Meinung der Kinder mit einzubeziehen? Bleibt das alles immer noch zwischen Eltern und Schule ein Teil? Und da ist genau das, steckt das, das drin, dass die Kinder Räume suchen, mit dabei zu sein. Sie wollen nicht ausgegrenzt werden. Und würden wir das jetzt auf dieses Thema Mobbing übertragen, dann ist ja die Frage, wo grenzen wir starke Kinder überall aus, weil es eben Reibung kreiert, Meinung mit sich bringt, auch ein Stück weit dann ein, ich muss mir das ja auch erklären können und ich will es ja begreifen können, was hier los ist und das kostet Zeit und das kostet eben auch Beziehungsarbeit und da hat man mit 4 Kindern, die das eben auch beigebracht bekommen haben, ein ganz schönes zeitliches Thema mit einzubeziehen, dass man, ich sage immer, die Tischgespräche nicht aussterben lässt. So diese Momente nicht. Bei uns ist es zum Beispiel so, nicht jeder muss was essen. Also wir sitzen nicht morgens am Tisch und sagen, du musst aber jetzt dein Glas Milch oder du musst jetzt irgendwas, weil ne, das ist ja die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das hat uns ja schon damals einen Werbeslogan beigebracht. Sondern wir sitzen dann da und nehmen uns mal die Zeit zu sprechen, um mal hinzuhören, was ist da eigentlich so los. Und da kommen manchmal Gespräche auf, wo man merkt, okay, starke Kinder, starke Bedürfnisse, starke Orientierung, starke Meinung, da muss man dranbleiben, um auch das alles in der Entwicklung begleiten zu können. Also gute Gespräche, Tischgespräche und den Raum für Stärke auch zulassen.
Und deine Frage war ja so ein bisschen auch, was, so hatte ich es zumindest rausgehört, was für Kompetenzen entstehen dann da raus?
Ja,
auch. Wenn Konflikte ausgetragen werden dürfen, runtergebrochen, glaube ich, Lebenskompetenzen. Denn wenn ich das Leben meistern möchte, dann darf ich dann darf ich in der Lage sein, Meinungsvielfalt auszuhalten. Dann darf ich aber auch in der Lage sein, meine Haltung zu gewissen Themen zu vertreten. Dann muss ich in der Lage sein, muss nicht, ist nur meine Meinung, dann darf ich mich vielleicht dahin entwickeln, Argumentation zu finden, Argumentation auch auszuhalten der Gegenseite, mich darin zu reiben, und das beginnt, und da waren wir gerade, in der Familie, und das geht dann weiter auf dem Schulhof. Und ich möchte die Brücke wieder spannen zu der Situation, die du beschrieben hast. Warum beleidigen sich so viele Leute? Warum sagen so viele Menschen untereinander, sie sind doof? Und warum sehen wir unter dem Brennglas auf dem Schulhof genau das, was wir uns so sehr nicht wünschen würden auf dem Schulhof? Weil die Kinder an dieser Stelle ein Abbild unserer Gesellschaft sind. Mhm. Auf dem Schulhof, und du hast es vorhin so schön skizziert, dieses Bild, sehen wir ja alle Probleme der Gesellschaft in einer Nussschale, wenn man so möchte. Und wenn wir sagen, Kinder sind untereinander so und so, finde ich, ist die Grundsatzfrage in meinem Leben immer, was haben wir als Erwachsenengesellschaft denn damit zu tun, dass das so gekommen ist? Und dann entwickle ich immer die Schlusserkenntnis, wir halten Konflikte nicht aus. Deswegen können Kinder auf Schulhöfen nun mal zum Teil leider Konflikte nicht so austragen, wie wir es uns wünschen würden. Also müssten wir beginnen, ihnen Strategien dafür mitzugeben. Und das sind für mich Kompetenzen, ähnlich wie Mathematik, ähnlich wie Naturwissenschaften etc., die wir eigentlich in Schule bringen müssten. Es bräuchte in Schule in meiner Wahrnehmung zusätzlich zu den vermittelten Unterrichtsinhalten auch das Fach Kommunikation, auch das Fach Konfliktbewältigung, auch das Fach Resilienz, auch das Fach Lebenskompetenz, wenn man im erweiterten Rahmen reden möchte.
Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Man sieht aber auch, ne, es hat sich ein bisschen gedreht. Es ging von so ein bisschen sehr stark angepasste Kinder zu immer selbstbewusster werdenden Kindern, zu immer gewaltbereiteren Kindern, zu immer weniger Konfliktfähigkeit im Sinne von, ich möchte auch gar nicht, ne, ich will einfach mein Ding durchziehen. Und da hat sich auch gesellschaftlich sehr viel verändert. Und was ich bei Eltern sehr stark erlebe, ist natürlich auch unglaubliche Kontrolle und die Angst vor Kontrollverlust, wenn die Kinder einem sogenannten über den Kopf wachsen. Ja? Was ich jetzt eben bei euch rausgehört habe, so starke Kinder zu haben und zu wollen, ja, ist das eine, ja, aber zu haben ist das andere in dem Moment, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht. Ja? Habt ihr sehr schön dargestellt.
Man muss das ertragen als Familie, und ich will das Wort ertragen nicht sagen, weil das ist so negativ konnotiert, sondern tragen. Wir tragen Kinder auf dem Arm oder wir haben sie in der Manduka oder wie auch immer. Wir tragen Menschen, die ins Leben kommen, irgendwie ins Leben, und dann wird es komplexer mit ihnen, weil dann haben sie plötzlich eigene Wünsche, Meinungen, Bedürfnisse, sind aber nicht mehr so klein und süß, wie als wir sie auf dem Arm hatten, und dann tragen wir das plötzlich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die aber auch für Schule gilt. Auch da glaube ich, dass wir, wenn wir, und wir sind ja viel in Schule, dass ich finde es falsch, dass sich Kinder untereinander beleidigen. Das möchte ich ganz klar äußern an dieser Stelle. Ich bin offensichtlich dafür angetreten, dass Mobbing weniger wird. Und deswegen soll das auch nicht unter dem Kontext jetzt, vielleicht hat jemand rausgehört, das ist dann ja sozusagen, der Daniel sagt, es ist nun mal, wie es ist, da können wir jetzt nichts machen, die Erwachsenen müssen sich ändern. Das ist auch meine Kernthese, aber das ist in der Schlussfolgerung nicht gleichzusetzen mit, deswegen muss ich akzeptieren, was da auf dem Schulhof passiert. Überhaupt nicht. Wir können es nicht für gut heißen als Gesellschaft und auch nicht als Schule, in meiner Wahrnehmung, dass Kinder untereinander diese Form der Kommunikation wählen. Wenn wir es komplett auflösen möchten, müssen wir bei uns anfangen, aber es braucht natürlich trotzdem auch Hinweise und vielleicht auch da dann nochmal, was kann ich auch zu Hause tun, wenn mein Kind jetzt so davon berichtet, dass ich da beleidigt wurde. Dass wir hier dem Kind Strategien mitgeben, und die Strategie ist von vielen Eltern der Gegenschlag. Das ist leider so. Wir leben in einer Vergeltungsgesellschaft. Wir wollen Gleiches mit Gleichem vergelten, wenn du gemobbt wirst. Also es gibt die eine Extremseite, die ich wahrnehme, die sagt, alles muss gewaltfrei gelöst werden. Das heißt, geh einfach weg, der Klügere gibt nach. Und die andere Extremseite ist, was man dir antut, tust du auch zurückmachen, bitte, Jonas. Und dann zur Not, dann haust du den halt. Und dazwischen, in dieser berühmten Mitte, glaube ich, liegt die Lösung. Denn natürlich muss ich mir nicht alles bieten lassen. Ich muss aber auch nicht das Gleiche mit Gleichem vergelten, sondern einen Weg finden, meine Grenzen zu wahren, indem ich Kommunikation erlerne. Wie kann ich Grenzen in Worte fassen? Wie kann ich klar sein? Wie kann ich mir Hilfe holen, wenn es gar nicht anders geht? Dann wäre die Verantwortung der Aufsichtsperson, die Hilfe auch anzubieten, wenn sie geholt wird. Dann würden wir ein neues Thema aufmachen. Und vor allem, und das wäre mir das Wichtigste, kurz noch einmal, wenn es wirklich um Worte geht, mir geht es nicht um Gewalttätigkeit im Sinne von, ich packe dich an, ich greife dir irgendwo hin, wo ich kein Recht zu habe, hinzugreifen, ich ziehe dir an den Haaren, ich schlage dich. Das ist ja wirklich Gewalt und Übergriffigkeit. Wenn wir nur von den Worten reden, die du skizziert hast, du bist doof oder was auch immer. Wann haben wir angefangen, positive Worte aus unserem Umfeld, ich überspitze bewusst, kategorisch abzulehnen, frei nach dem Motto, ah, der hat zwar gesagt, ich bin toll, aber na, stimmt ja vielleicht gar nicht so richtig. Aber jedes negative Wort für bare Münze genommen. Und das erlebe ich so ein bisschen. Viele Menschen können positive Bestärkungen nur noch schwer annehmen. Wenn man ihnen sagt, dass sie toll sind, ist das, kommt eine Abwehrhaltung, weil sie sich selbst nicht mehr glauben. Aber wenn man was Negatives sagt, fällt es sofort auf fruchtbaren Boden und es wird angenommen und wir müssten es wieder drehen. Menschen müssten sich wieder viel mehr, also Kinder auch, viel mehr darauf fokussieren können, was ist das Positive und nicht nur, was ist das Negative.
Ich glaube, da sind wir auch stark beim Thema Resilienz, weil was ich erlebt habe, ist, dass Kinder, die so stark andere mobben oder runterziehen, sehr, sehr in ihrem Innern sehr, sehr klein sind, sehr ja, wenig Selbstbewusstsein haben und das dann über, ich muss kämpfen, ich muss mich verteidigen, ich muss den anderen klein machen, dann wieder ausleben. Wir haben ja ganz viele Themen jetzt schon angesprochen.